Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast heute mit Raphael Smarzoch und
Mike Herbstreit. Hallo.
Mike, heute geht es bei uns um die Darstellung von Obdachlosigkeit in der Kunst. Es gibt da ja unterschiedliche Annäherungen, mal gelungen, mal nicht so gelungen. Mhm. Ich muss da zum Beispiel an Lars Eidinger denken. Ja. Das kennst du sicherlich auch.
Ja, ne? Ja, mit der Aldi-Tüte, oder?
Genau, wo er sich da vor Obdachlosen in seiner völlig überteuerten Designer-Aldi-Tüte abgelichtet hat. Dann gab es noch diesen dänischen Künstler Christian von Hornslet, der in einer umstrittenen Aktion Obdachlose als menschliche Tamagotchis im Internet zum Verkauf angeboten hat. Klingt jetzt auch nicht so toll, ne?
Nee, klingt eher aus der Kategorie nicht so gelungen.
Du hast heute mit einer Künstlerin gesprochen, Jana Sophia Nolle. Wie geht die denn mit dem Thema um?
Sie geht mit dem Thema so um, also sie war in San Francisco und war da total schockiert über diese Schere zwischen Arm und Reich und wie viele Menschen da auf der Straße leben. Also anscheinend jede Nacht schlafen in San Francisco 7000 Menschen auf der Straße. Und auf der anderen Seite hast du aber, weil ja auch Silicon Valley direkt ums Eck ist, hast du nirgends in den USA mehr Milliardäre auf einem Haufen. Und sie ist dann ins Gespräch gekommen mit einigen von diesen Obdachlosen und ihr kam dann die Idee, diese provisorischen, notdürftig zusammengeschusterten Behausung von diesen Obdachlosen nachzubauen, also zu fotografieren und dann nachzubauen in den Wohnzimmern von diesen ganzen Millionärinnen und Millionären.
Und die haben das einfach so, so zugelassen?
Ja, sie musste relativ lang suchen, bis sie welche gefunden hat, die das machen lassen. Die Obdachlosen waren sehr offen, haben mit ihr über ihre Geschichten gesprochen, haben ihr ganz genau erklärt, wieso sie was an ihrer Behausung so gebaut haben und waren auch froh, dass sich jemand für ihre Geschichte interessiert, weil gerade die Stadt und der Staat dort auch sich ja überhaupt nicht so richtig für die Obdachlosen interessieren. Genau, und sie hat dann diese Behausung nachgebaut in diesen Zimmern und macht eben auch so diesen Kontrast klar, also nochmal klarer, diese Gentrifizierung und diese Schere eben zwischen Arm und Reich, wenn du da siehst eben zwischen diesen, also in diesen total opulenten Wohnzimmern mit riesigem Perseteppich und hier Bronzestatue, dies, das im Eck, samtene Sessel überall. Und dann hast du halt okay. In der Mitte dann auf diesem riesigen Perseteppich hast du dieses, ja.
So eine Art
dieses,
Zelt oder eine Hütte oder
dieses irgendwas. Wohnzimmer von einer Person, die auf der Straße lebt, was alles ist, was diese Person hat, zusammengeschustert aus Kartons, aus alten Zelten, Folien und sowas. Und das ist schon ein sehr, sehr krasser Kontrast. Und ich finde das bei ihr dann in dem Sinne, ist es gelungen, weil sie nicht wie zum Beispiel, was man ja auch Lars Eidinger vorgeworfen hat, diese Ästhetik benutzt, dieses quasi dieses Obdachlosensein auszunutzen, um irgendwie provokative Kunst zu machen. Bei ihr ist das echt, macht das auf einen Missstand aufmerksam und behandelt aber auch diese Obdachlosen wie vollwertige Menschen, also wie wirklich Mitglieder dieser Gesellschaft, für die sich halt niemand interessiert und benutzt die nicht nur als Gegenstand wie ein Tamagotchi, das man im Internet verkauft zum Beispiel.
Also unter ethischen und ästhetischen Richtlinien durchaus gelungen, lese ich jetzt da so heraus.
Hat ja, das
denn,
Fall.
Hat denn diese Aktion die Superreichen auch zu einem Umdenken angeregt?
Also ja, schon, so wie sie erzählt hat, aber also man muss natürlich auch sagen, die Leute, die Lust darauf haben, bei sowas dabei zu sein, die sind, glaube ich, schon auch offener generell. Aber sie meinte dann auch in unserem Gespräch, dass ganz viele von den Leuten, die dann da teilgenommen haben an diesem Kunstprojekt, dass die sich dann auch dafür interessiert haben, wirklich für diese Leute, für ihre Situation, haben auch nachgefragt, wo können sie spenden, was können sie machen, haben auch mit ihren Kindern dann mal über dieses Thema gesprochen, über die Privilegien, die sie eigentlich haben. Und in dem Sinne hat das schon auch, glaube ich, bei denen, die teilgenommen haben, so eine Art Bewusstsein geweckt, das so ein bisschen geschärft und eben dieses Fotobuch, das daraus entstanden ist, macht einem auch echt nochmal sehr krass diesen Clash klar zwischen diesen beiden Gruppen, die da auf engstem Raum in einer Stadt zusammenleben.
Dann bin ich jetzt sehr gespannt auf dein Gespräch mit Jana Sophia Nolle.
Wie war denn damals Ihr erster Eindruck von San Francisco, als Sie 2016 das erste Mal die Stadt besucht haben?
Ich war ziemlich geschockt, als ich das erste Mal in San Francisco ankam, weil es einerseits so eine unglaublich schöne Stadt ist mit diesen vielen viktorianischen Villen, die ganz bunt angemalt sind und ja, es irgendwie was ganz Freundliches ausstrahlt. Und auf der anderen Seite sind überall in der Stadt verstreut, auf Gehwegen, unter Brücken, Supermarkt, Parkplätzen, überall schlafen Menschen in improvisierten, selbstgebauten Unterkünften, ob das jetzt Zelte sind oder aus verschiedenen Materialien. Also dieser Kontrast ist mir sofort ganz deutlich aufgefallen.
Sie haben für Ihr Projekt dann Interviews mit einigen dieser Menschen auf der Straße geführt. Haben Sie ihre Geschichten angehört, haben sich ihre Unterkünfte sehr genau angesehen, um die dann originalgetreu nachzubilden. Wie sind Sie denn dann in Kontakt gekommen mit all den Millionären, die Sie, die für Sie dann ihre Türen zu ihren Wohnzimmern geöffnet haben?
Ja, es gab private und berufliche Entwicklungen, die mich nach San Francisco verschlagen haben. Das heißt, ich habe dort auch privat gelebt und habe dann in den ersten Jahren, im ersten Jahr, wo ich da war, Beziehungen aufgebaut und Menschen kennengelernt, die wohlhabender waren, die wiederum dann begeistert waren von der Idee. Und so habe ich dann die ersten ein, zwei Wohnzimmer gefunden, beziehungsweise also die Hausbesitzer, die Menschen, und die haben mir die Türen geöffnet und die wiederum haben dann ihre Nachbarn gefragt. Und das war tatsächlich auch eine der größten Herausforderungen bei dem Projekt, war der Zugang zu den Wohnzimmern, zu den Häusern.
Bei denen es dann geklappt hat, hatten Sie da das Gefühl, dass Ihre Aktion bei denen auch irgendwie, was bewirkt hat? Also hat das irgendwie angestoßen, dass die sich mehr über Obdachlosigkeit in San Francisco Gedanken gemacht haben, über die eigenen Privilegien vielleicht oder über soziale Ungerechtigkeit?
Ja, definitiv. Mein Eindruck war, wenn ich dann wiederum einen neuen Teilnehmer oder eine Familie gefunden habe, die gesagt haben, sie möchten an dem Projekt mitwirken und mir Zugang gewähren zu ihren Wohnzimmern, zu ihrem Haus, dann war da schon ein sehr großes Interesse an der Thematik. Und da waren auch immer die Fragen, also die wollten Fotos sehen, von wem baue ich denn jetzt sozusagen das Haus nach? Die haben mich nach den Materialien gefragt. Und ein wichtiger Teil in dem Projekt war und ist für mich auch, dass die Wohnzimmerbesitzer wiederum präsent sind, wenn ich in die Wohnzimmer, in ihre Häuser reinkomme mit den Materialien. Das hat für mich einen starken performativen Charakter auch. Oft auch war das so ein Reflektieren der Teilnehmer, wo kann ich denn noch mich mehr engagieren? Oder die haben mich auch ganz konkret gefragt nach Hilfsorganisationen in der Stadt. In der Situation kam ich mir selber manchmal vor wie eine Art Grenzgängerin, die sich irgendwie zwischen diesen beiden Welten bewegt und auch Informationen oder Eindrücke hin und her bewegt, sozusagen.
Sind die Teilnehmenden, sind die denn auch in Kontakt gekommen mit den Obdachlosen, deren provisorische Behausung sie da in ihrem Wohnzimmer nachgebaut haben?
Nicht direkt in dem Projekt, aber es gab letzten Sommer Ausstellungen in San Francisco und dort haben sich einige Wohnzimmerbesitzer und Obdachlose dann auch kennengelernt. Und das war ein sehr berührender und wichtiger Moment für mich persönlich.
Was ich ganz interessant fand, was ich in dem Buch zu Ihrem Projekt auch gelernt habe, ich habe, glaube ich, noch nie so richtig nachgedacht über so das Wesen des Wohnzimmers. Darum geht es ja auch in Ihrem Projekt. Und das Wohnzimmer ja schon was sehr Spezielles sind. Also da leben wir, da ziehen wir uns hin zurück, wenn wir, lesen, Fernsehen gucken wollen. Es ist also ein sehr privater und sehr intimer Raum. Gleichzeitig empfangen wir da aber auch Besuch, wir präsentieren uns, schmücken das auch mit Dingen, die uns viel bedeuten. Also so ein Raum, der sehr unsere Persönlichkeit widerspiegeln soll. Das ist so bei den Wohnzimmern der Teilnehmenden, bei ihrem Projekt, den wohlhabenden Teilnehmenden. Aber es ist auch so ein bisschen so bei diesen provisorischen Unterkünften der Obdachlosen, die sie fotografiert haben, oder? Die sind zwar alle notdürftig zusammengeklaubt mit Sachen, die sie auf der Straße gefunden haben, aber auch in den Texten, die die Obdachlose für ihr Buch geschrieben haben, merkt man schon auch, die sind individuell, die sollen auch sie repräsentieren, diese Unterkünfte.
Genau, das trifft vollkommen zu. Also mir geht es einmal wirklich darum, was bedeutet ein Wohnzimmer? Also wo haben wir die Möglichkeit, uns persönlich auszudrücken und was bietet uns einen sicheren Ort, einen sicheren Schutzraum? Und ich habe festgestellt, dass auch die Obdachlosen auf der Straße bestimmte Objekte mit sich rumtragen, die vielleicht gar nicht unbedingt einen ganz konkreten Sinn haben, sozusagen erstmal eine Schutzhütte zu bauen, aber natürlich einen symbolischen Wert haben.
Sie planen jetzt auch, das Ganze nochmal zu wiederholen in Berlin, dieses Projekt. Und haben Sie das Gefühl, die Leute hier sind offener als vielleicht in San Francisco, das machen zu lassen bei sich in den Wohnzimmern? Oder sind sie eher verschlossener? Also dürfen Sie zum Beispiel bei Günther Jauch in Potsdam fotografieren?
Das ist eine gute Frage. Ich bin tatsächlich noch sehr intensiv gerade auf der Suche nach Wohnzimmern. Also es läuft an. Ich würde aber durchaus sagen, dass man hier in Deutschland anders mit Wohlstand umgeht als in den USA. Ich glaube, die Amerikaner zeigen vielleicht auch eher gerne, was sie haben und sind vielleicht auch stolz. Und ich habe das Gefühl hier, wenn man dann es sozusagen geschafft hat, dann versucht man vielleicht auch eher ein bisschen bescheidener zu sein.
Das war der Corso Kunst und Pop Podcast, heute mit den Corso-Redakteuren Raphael Smarzoch
und Mike Herbstreut. Sie können uns auch hören auf unserer Homepage deutschlandfunk.de/Corso.
Oder in unserer kostenfreien Deutschlandfunk-Audiothek-App.
Und natürlich auch auf allen gängigen Streamingdiensten.
Machen Sie es gut, auf bald.
Tschüss.
Corso. Kunst und Pop.